Und wir starten ja heute unsere Bibelwoche zum Thema Bilder der Gemeinde. Und wir wollen ja in diesen Tagen mal intensiv darüber nachdenken, wie Gott Gemeinde sieht. Gemeinde ist oft anstrengend, Gemeinde ist herausfordernd, manchmal auch enttäuschend. Aber Gemeinde ist Gottes Idee. Er hat sie ins Leben gerufen und hat einen wunderbaren Plan mit der Gemeinde. Und wir starten heute mit dem Bild der Herde. Und das Thema meines Vortrages lautet die Gemeinde als Herde Gottes. Gemeinde als Herde Gottes. Und wir starten mit den Schafen. Der erste Gedanke, die Herde. Und da werden wir jetzt uns verschiedene Punkte anschauen, wie eigentlich die Herde so zu charakterisieren ist. Erstens, Schafe sind orientierungslos. Schafe sind besondere Tiere. Ich glaube, das hat das Video auch schon eindrücklich gezeigt. Es gibt ein wichtiges Merkmal für Schafe, nämlich sie haben keinen Orientierungssinn. Sie haben keinen Instinkt, der sie wieder nach Hause führt, wenn sie sich irgendwie verloren haben. Also sie können wenige Kilometer von zu Hause nur entfernt sein, also gar nicht so weit weg, aber das Schaf ist aufgeschmissen. Es rennt dann voller Panik im Kreis, weiß gar nicht, was es machen soll. Anders ist es zu Hause. Da kennt es sich aus, da fühlt es sich wohl, da ist die vertraute Umgebung, da ist alles gut. Aber woanders ist ein Schaf alleine verloren. Jesaja schreibt, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Jesaja 53 beschreibt, wie Jesus für uns Menschen gestorben ist. Es ist eine Prophetie auf das, was 700 Jahre später stattfinden sollte, was sich erfüllt hat am Kreuz von Golgatha. Wir Menschen sind Sünder. Wir sind orientierungslos im geistlichen Sinne. Und deswegen musste Jesus kommen und für uns auch sterben. Er musste uns retten. Und wir merken, Gott sieht uns als Schafe an. Als Schafe, die durch die Gegend irren, die nicht wissen, wo sie hin sollen. Und das ist unser Zustand als Schafe auf dieser Erde. Wir sind verlorene, orientierungslose Schafe. Zweitens, Schafe sind hilflos. Auch Jesus sieht uns Menschen als Schafe an. Es heißt im Matthäusevangelium, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und in diesem Vers sehen wir das Herz Jesu. Er sieht die Menschen und er blickt tiefer, er schaut ihr Herz auch an und er ist innerlich bewegt. Also er ist zutiefst mitgenommen. Er hat tiefstes Mitleid. Er trauert um diese Menschen, um uns Menschen. Denn wir sind Schafe, wir Menschen, die keinen Hirten haben. Und Jesus weiß das. Und er weiß, dass wir ohne einen Hirten schutzlos sind. Wir sind ausgeliefert. Wir sind verängstigt, wir sind verwahrlost. Und das macht Jesus traurig. Drittens, Schafe sind schutzlos. Schafe können nicht kämpfen. Sie können sich nicht verteidigen, sie können nicht treten, sie können nicht beißen, sie können keinen anspringen, sie können eigentlich ja nicht wirklich viel. Und wenn ein Schaf hinfällt, auch da gibt es lustige Videos auf YouTube, wenn ein Schaf hinfällt auf den Rücken, dann kann es nicht alleine aufstehen. Also da muss der Hirte kommen und es irgendwie anstupsen, so ganz, ganz wilde Geschichte. Schafe brauchen Schutz, sonst kommen Raubtiere und dann ist alles aus. Viele von euch kennen sicherlich die Geschichte von David und Goliath. Da heißt es in 1. Samuel 17, da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. Und hier sehen wir Schafe, also jetzt die echten Schafe, die können sich nicht selbst verteidigen. Die brauchen einen Hirten, so wie David, der da kommt und diese bösen Tiere vertreibt und sie vielleicht sogar wieder aus ihrem Mund oder Maul wieder raus retten muss. Also Schafe benötigen Hilfe von außen, zum Beispiel eben vom Hirten. Viertens, Schafe sind unselbstständig. Schafe sind auf fremde Hilfe angewiesen. Also sie brauchen jemanden, der ihnen Nahrung gibt. Alleine ist das ein bisschen schwierig mit der Versorgung. Also Schafe fressen nämlich, was sie sehen. Sie unterscheiden nicht, ob das jetzt eine giftige Pflanze ist oder eine Pflanze, die genießbar ist. Das ist denen erstmal vollkommen egal. Die hauen sich eigentlich erstmal alles rein. Und deswegen brauchen Schafe Hilfe bei der Ernährung. Wenn zum Beispiel die Weide abgegrast ist, dann fressen die da so lange, den Schmutz und den Dreck, was da übrig bleibt, und merken das gar nicht und fangen sich irgendwelche Krankheiten ein. Und Schafe brauchen Wasser. Sie müssen trinken, ist klar. Und das Wasser muss sauber sein. Es darf nicht zu warm sein, es darf nicht zu kalt sein. Da muss man ganz bestimmt drauf achten, die Schafe sind da wählerisch. Und Schafe können auch kein Wasser riechen. Andere Tiere wissen sofort, wo Wasser ist und können dorthin und können dort trinken. Die Schafe, die checken das nicht. Das heißt, die stehen in der Gefahr zu verdursten, weil sie haben Durst und ja, die wissen nicht, ja, wo soll man jetzt hin. Sie sind auf fremde Hilfe angewiesen. Und genau dieses Phänomen wird ja im berühmten Psalm 23 beschrieben. Vers 2, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Aber da wird der Hirte beschrieben. Schafe sind unselbstständig, sie brauchen jemanden, der sie versorgt, der ihnen frisches Wasser gibt, der sie zu grünen Auen führt, also wo sie frisches Gras fressen können, um sich dann irgendwie auch zu versorgen. Sie sind unselbstständig. Und fünftens, Schafe sind verführbar. Schafe können sich alleine nicht führen, also die wissen nicht eben, wo es lang geht, sie haben keinen Orientierungssinn und das macht sie anfällig für Verführungen. Sie wissen ja nicht, wo es hingeht und wenn dann jemand kommt, der vorgibt, zu wissen, wohin es geht, dann laufen sie ihm nach. Sie sind vielleicht auch naiv, könnte man sagen. Also sie glauben jedem, der sie irgendwo hinführen möchte erstmal. In Neuseeland werden, habe ich gelesen, jährlich 40 Millionen Schafe geschlachtet. Also ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen sollen. Aber wisst ihr, wie das passiert? Also wie die das hinkriegen, so eine große Zahl auch zur Schlachtbank zu führen? Also es gibt dort ein Schaf, das passenderweise Judas-Schaf genannt wird. Und also es ist ein Verräterschaf. Und das Schaf führt die unwissenden Schafe zum Ort ihrer Tötung. Die Schafe sehen diesen Judas und denken, ja, das ist einer von uns. Sie folgen ihm, vertrauen ihm blind und laufen in ihren sicheren Tod und dort werden sie dann geschlachtet. Schafe sind leicht verführbar. Der Prophet Jeremia spricht von solchen Verführern im Kapitel 23. Weh den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, spricht der Herr. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden, ihr habt meine Schafe zerstreut und sie vertrieben und habt nicht nach ihnen gesehen. Wir haben jetzt, glaube ich, feststellen können, die Bibel nennt uns Menschen Schafe. Und Schafe sind alleine nicht lebensfähig. Sie brauchen Hilfe. Und diese Hilfe kommt eben vom Hirten. Und das führt uns zum zweiten Punkt, der deutlich länger ist als der erste, zum Hirten. Zweitens, der Hirte. Und Gott hat sich tatsächlich zwei Arten von Hirten ausgedacht, könnte man sagen. Es gibt einmal menschliche Hirten und es gibt einmal den göttlichen Hirten. Und wir beginnen erst einmal mit dem menschlichen Hirten. Also Gott sieht das Problem von uns Schafen und deswegen setzt er Menschen als Hirten ein, und zwar Älteste. Also alles, was jetzt in diesem ersten Unterpunkt kommt, bezieht sich hauptsächlich auf Älteste, auf die Leiter der Gemeinde, aber man könnte es auch noch weiter fassen, auch wenn das jetzt nicht so explizit in der Bibel so bezeichnet wird. Ich denke, das ist auch zutreffend für Bereichsleiter in der Gemeinde, denen eine bestimmte Gruppe anvertraut ist, die also auch ihre Schafe haben. Und wenn man es ganz weiter runterbricht, bezieht sich das eigentlich auch auf jeden Familienvater, der für seine Familie sorgen muss und ihnen auch vorsteht, sozusagen als Hirte. Sind irgendwie also auch Hirten. Aber Paulus, den Vers lesen wir gleich, der spricht hier zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus Folgendes. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Apostelgeschichte 20. Ja, und diese menschlichen Hirten sind die Ältesten in der Gemeinde. Das lateinische Wort heißt Pastor. Das kennt ihr wahrscheinlich auch und bedeutet übersetzt eben Hirte. Also ein Pastor ist ein Hirte, austauschbar mit dem Ältesten. Älteste sind Hirte, Hirten. Und die Ältesten, die Hirten, sollen auf die Herde Acht haben, sagt Paulus. Das heißt, sie sollen auf die Schafe aufpassen. Denn die Schafe sind in Gefahr, haben wir gelernt. Die Gemeinde steht unter Beschuss, weil Wölfe unterwegs sind. Also reißende Tiere, die die Schafe eben vernichten wollen. Und Paulus denkt hier bei den Wölfen natürlich an ihr Lehrer, also an böse Verführer, die absichtlich Falsches lehren und die Gemeinde, die Schafe von der Wahrheit abbringen wollen. Und das dürfen die Hirten nicht zulassen, dass dort Wölfe reinkommen, die die Schafe irgendwie auffressen, also sie ja im geistlichen Sinne verführen und in die Irre bringen. Und deswegen müssen diese Hirten predigen, sie müssen ermahnen, sie müssen ermutigen, damit die Schafe Wahrheit und Lüge unterscheiden können, damit sie eben nicht so leicht verführbar sind. Die Hirten sind verantwortlich für die Herde, sagt uns Paulus, aber er macht deutlich, die Herde gehört den Hirten nicht. Es ist die Gemeinde Gottes, nicht die Gemeinde der Hirten. Deswegen gibt es auch keine Riegelgemeinde, keine Pferderergemeinde, keine Riesengemeinde und keine Händlergemeinde. Deswegen gibt es nur die Gemeinde Gottes. Und Paulus sagt, Jesus hat sein Leben für diese Gemeinde hingegeben. Er hat mit seinem kostbaren Blut, der höchste Preis, bezahlt, hat sie also teuer erkauft und er ist dann ja in den Himmel gefahren und in dieser Zwischenzeit, bis er wiederkommt, hat er quasi die Ältesten als Hirten eingesetzt, damit sie auf seine Herde, die er erkauft hat, aufpassen, bis er eben wiederkommt. Und diese Hirten werden nicht selbst zu Hirten. Paulus sagt, ein Hirte setzt sich nicht selber ein, sondern der Heilige Geist setzt sie ein. Also der macht es anderen Ältesten klar, die dann wiederum andere neue Älteste einsetzen. Und diese Hirten sollen dann Aufseher sein. Also sie sollen für Ordnung und für Sicherheit in der Gemeinde sorgen. Ähnliche Aussagen finden wir beim Apostel Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Auch hier erhalten die Hirten die gleiche Aufgabe wie bei Paulus auch schon, nämlich die Herde zu hüten. Und auch hier wieder macht Petrus deutlich, es ist die Herde Gottes. Die Schafe gehören Gott und nicht dem Hirten. Und hier erfahren wir auch noch, wen man eigentlich weiden soll. Und Petrus sagt, die Hirten sollen jetzt nicht die ganzen Schafe der ganzen Welt weiden. Er sagt, sie sollen die Schafe weiden, die bei ihnen sind. Also es ist klar, Hirte und Herde, die müssen sich kennen. Die müssen miteinander leben. Und deswegen ist ja eine lokale Gemeinde vor Ort so extrem wichtig. Hirte sein geht nicht über YouTube. Man muss sich schon im realen Leben begegnen, Hirte und Herde. Und Petrus zeigt auch noch dann, wie diese Hirten die Herde weiden sollen. Also welche Herzenshaltung sollen sie an den Tag legen? Und er hat da so drei Gegensatzpaare, die er so gegenüberstellt. Er sagt, sie sollen das nicht gezwungen machen, sondern sie sollen es freiwillig machen. Also jemanden in dieses Amt zu treiben, ihn zu zwingen, ist nicht der biblische Weg. Dann zweitens, sie sollen das nicht aus Habsucht tun, sondern aus Hingabe. Also finanzielle Gründe dürfen niemals das Motiv sein, sich irgendwie bereichern zu wollen, sondern im Gegenteil quasi etwas zu geben, also sich selbst hinzugeben. Und drittens, sie sollen das nicht tun als Herrscher, also als irgendwelche Diktatoren, die über allen stehen, deren Wort immer wahr ist und alle müssen sputen, wenn sie etwas sagen, sondern als Vorbilder, also vorangehen im Dienst und selbst sich ja selbst erniedrigen, wie Jesus es auch sagt. Und Petrus beendet dann diesen kurzen Abschnitt über die Ältesten mit einem Ausblick. Hirte sein kann auch anstrengend sein, kann auch herausfordernd sein, frustrierend sein. Und Petrus will dann diese Hirten trotzdem ermutigen. Er will sie motivieren, indem er ihnen eine Belohnung in Aussicht stellt. Und er sagt, dass sie im Himmel, also wenn diese Erdenzeit hier vorbei ist, wenn der Job zu Ende ist, dass sie im Himmel belohnt werden. Sie werden einen Siegeskranz erhalten, der unvergänglich ist, also der gar nicht irgendwie kaputt gehen kann. Und gleichzeitig erinnert Petrus hier die Ältesten daran, dass sie zwar Hirten sind, aber es gibt einen Oberhirten. Und das ist Jesus. Andere sagen auch einen Erzhirten. Hirten. Und das meint den höchsten Hirten. Es gibt ganz viele Hirten menschlicher Art, die in den Gemeinden dienen als Älteste. Aber Jesus ist der Oberhirte, der Erzhirte, der höchste Hirte. Und er ist der Herr der Gemeinde. Das bedeutet, die menschlichen Hirten werden von Jesus eingesetzt, aber sie unterstehen Jesus. Also sie stehen unter ihm und müssen Jesus auch Rechenschaft abgeben für das, was sie eben tun oder eben auch nicht tun. Also Jesus bestimmt alles, weil er der Oberhirte ist. Und Gerd sagt häufig, ein Ältester ist Hirte und Schaf zugleich. Was bedeutet das jetzt konkret? Was machen Hirten? Da gibt es natürlich verschiedene Aspekte, aber ich möchte mal auf vier Punkte eingehen, die, glaube ich, besonders wichtig sind. Erstens, Hirten müssen lehren. Sie müssen das Wort Gottes weitergeben. Das heißt, sie müssen erklären, was in der Bibel steht, was die Bedeutung des Textes ist, das dann aufs Leben beziehen und anwenden, damit die Leute auch wissen, wie sie das umsetzen können in ihrem Leben, was das mit ihnen zu tun hat, damit die Schafe eben nicht verwirrt werden und nicht abirren, weil eben ihr Lehre eine reale Gefahr ist. Zweitens, Hirten müssen ermahnen. Also wenn Schafe in Sünde fallen und dort weiter leben und beharren, dann müssen sie ermahnt werden. Sie müssen darauf hingewiesen werden, sie müssen korrigiert werden. Das ist unangenehm, aber es ist extrem wichtig. Drittens, Hirten müssen ermutigen. Ja, es gibt Schafe, die leiden, weil sie in großer persönlicher, finanzieller, geistlicher Not, was auch immer. Vielleicht haben sie auch Zweifel und brauchen einfach Hilfe. Sie brauchen Zuspruch und Trost und da muss der Hirte auch ermutigen. Und viertens, Hirten müssen leiten. Hirten geben die Richtung der Gemeinde vor, also den Kurs, wohin dieses große Schiff steuert. Sie müssen wichtige Entscheidungen treffen zum Wohle der Gemeinde. Und sie müssen auch die gesamte Gemeinde im Blick haben, was für alle auch gut ist und damit eben die Gemeinde auch weiter wachsen kann. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen im Kurzüberflug die Aufgaben der Hirten betrachtet, aber jetzt wird es ja richtig spannend. Was ist eigentlich die Aufgabe der Schafe, der Herde? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt. Wie sollen sie sich gegenüber den Hirten eigentlich verhalten? Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann sind das 7 Dinge, die ich jetzt aufgrund der Zeit nur kurz nennen kann. Die Stellen habe ich euch aber immer dahinterher geschrieben, für den Fall, dass ihr es überprüfen wollt. Also, erstens Ehre, zweitens Versorgung, drittens Schutz, viertens Anerkennung, fünftens Liebe, sechstens Gehorsam und siebtens Unterordnung. Das wäre mal vielleicht ein eigenes Thema für sich, aber ich wollte das einmal nur kurz anreißen, was die Bibel so an verschiedenen Aufgaben der Schafe den Hirten gegenüber aufzeigt. Und ich glaube, wenn sowohl der Hirte oder die Hirten, es sind ja immer mehrere, so sollten es jedenfalls sein, also wenn die Hirten und die Herde sich beide an die Vorstellung Gottes halten, die wir gerade so kurz betrachtet haben, dann wird die Gemeinde wachsen können, dann wird sie gesund sein, dann wird sie nach innen wachsen, nach außen wachsen und Gott wird dadurch verherrlicht, wenn jeder seine Rolle, seine Position innerhalb der Gemeinde einnimmt. Älteste sollen also als Hirten für die Herde sorgen, aber, und das habt ihr schon sicherlich feststellen können, Älteste sind Menschen und damit sind sie Menschen, die fallen, die sündigen und die auch versagen. Und das wurde schon im Alten Testament deutlich, da werden die Könige auch als Hirten bezeichnet. Und was taten diese Hirten? In Hesekiel 34, längeres spannendes Kapitel, ist das nachzulesen. So spricht der Herr, Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe. Auf allen Bergen, auf jedem hohen Hügel und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden. Und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Die Hirten haben, ich glaube, das kann man so sagen, in ganzer Linie versagt. Sie sollen die Schafe weiden, aber sie haben sich selbst geweidet. Das heißt, sie haben sich um sich selbst gekümmert, um ihre eigenen Interessen. Also sie genießen schon die Vorrechte des Hirtenamtes. Hesekiel sagt das, ne? Ja, das fette Vieh und die Wolle, ja, das nehmt ihr schon von den Schafen, aber sich um sie zu kümmern, das ist dann zu viel verlangt. Also den Aufgaben eines Hirten kommt überhaupt nicht nach, aber die Privilegien, ja, die wollt ihr nutzen. Im Gegenteil, es ist sogar andersrum, sie beuten die Schafe sogar aus. Statt sie zu versorgen, versorgen sie sich durch die Schafe selber. Was wäre ihre Aufgabe gewesen? Gott sagt es klipp und klar. Schwache stärken, Kranke heilen, Gebrochene verbinden, Verirrte zurückholen, Verlorene suchen. Das ist der Job eines Hirten und nichts davon haben sie getan. Sie sind hart, sie herrschen mit Gewalt, sodass die Schafe Reis ausnehmen müssen. Sie müssen fliehen, weil sie diese Terrorherrschaft nicht mehr aushalten können. Und Gott sieht das und er lässt das nicht zu. Er reagiert mit scharfer Hand. Es heißt, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an die Hirten und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten, dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß sind. Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Gott selbst wird die Hirten zur Rechenschaft ziehen, weil sie ja ihren Job nicht erfüllt haben. Er wird ihre Herrschaft beenden, er wird sie als Hirten absetzen und er wird die Schafe retten. Er wird sich höchstpersönlich als Hirte um seine Schafe kümmern. Also wenn die Hirten nicht für die Herde sorgen, die Herde nicht weiden, dann kriegen sie gewaltig Ärger vom Oberhirten. Von Gott selbst. Und das führt uns jetzt zum zweiten Unterpunkt, nämlich zum göttlichen Hirten, der göttliche Hirte. Und jetzt kommen wir eigentlich zum schönsten Teil dieses Vortrages, weil es jetzt um Jesus geht. Jesus ist unser Hirte. Er ist der vollkommene Hirte. Er erfüllt all das, was menschliche Hirten gar nicht erfüllen können. Und das ist so ein schönes Bild, Jesus als Hirten jetzt auch betrachten zu können. Schon im Alten Testament ist Gott der Hirte. David, der große König Israels, beschreibt Gott als seinen persönlichen Hirten. Und jetzt möchte ich einmal Psalm 23 vorlesen, ganz, weil er einfach so wunderschön ist. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Dieser Psalm ist wahrscheinlich der bekannteste Psalm der Bibel. Der hat seit 3000 Jahren, solange er schon existiert, unzähligen Menschen Kraft und Trost gegeben. Also wenn man hier mal die Umfrage machen würde, ich wette, viele von euch haben eine persönliche Geschichte mit diesem schönen Psalm. David ist ja selber Hirte von Haus aus und er sieht hier und er beschreibt Gott hier als seinen Hirten, als seinen persönlichen Hirten. Und Vers 1 fasst die Bedeutung, was heißt das, dass Gott Hirte ist, direkt zusammen, direkt im ersten Vers. Wenn Gott mein Hirte ist, dann wird mir nichts mangeln. Das heißt, mit Gott wird mir nichts fehlen. Er stillt all meine tiefsten Bedürfnisse. Er erfüllt meine Sehnsüchte. Das kann ich nirgends woanders finden. Und was genau der Hirte jetzt tut, sodass es eben dazu kommt, dass man keinen Mangel erlebt, das beschreibt der Rest des Psalms. Der Hirte sorgt für frisches, für saftiges Gras. Er sorgt für sauberes, klares Wasser für die Schafe. Und das ist erfrischend. das tut gut. Das bedeutet, Gott als Hirte versorgt dich. Er gibt dir das, was du brauchst. Gott ist dein Versorger. Gott als Hirte führt aber auch seine Schafe. Er zeigt ihnen den Weg. Gott lässt dich nicht alleine. Gott ist dein Führer. Und der Hirte ist nicht nur in guten Zeiten da. Gerade in schlechten Tagen ist Gott da als Hirte, sogar wenn das Schaf in Todesgefahr ist. Im größten Leid ist Gott da, er trägt dich durch, er verteidigt dich vor deinen Feinden. Gott ist dein Beschützer. Und der Herr, der Hirte, ist sehr großzügig. Er lädt dich zum Essen ein. Und wenn Gott einlädt, dann tischt er nur das Beste auf. Der Hirte ist halt sehr großzügig. Gott ist dein Gastgeber. Und all diese Komponenten, wie Gott als Hirte wirkt, beschreibt David. Und so malt er ein wunderschönes Bild von Gott, dem Hirten. Er ist dein Versorger, er ist dein Führer, er ist dein Beschützer und er ist dein Gastgeber. Auch der Prophet Jesaja sieht Gott als Hirte. Jesaja 40, 11, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen, die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Und hier wird die Liebe Gottes deutlich. Wie geht Gott mit seinem Volk um? Er ist sanft, er nimmt diese kleinen Lämmer, die vielleicht noch nicht für sich selber sorgen können, auf den Arm. Er ist liebevoll wie ein Vater, er trägt sie, er gibt ihnen Schutz und Wärme. Und den größeren Schafen gibt er Orientierung, sagt ihnen, wo es lang geht. Also er ist ein liebevoller Hirte. Und im Neuen Testament übernimmt Jesus dann dieses Bild aus dem Alten Testament und überträgt es auf sich. Und was Jesus damit macht, liegt auf der Hand. Er sagt damit, dass er Gott ist. Wer ist der Hirte? Das ganze Alte Testament ist voll davon, dass Gott der Hirte ist. Und Jesus stellt sich hin in Johannes 10 und sagt, ich bin der gute Hirte. Damit sagt Jesus, er ist der Hirte, aber vor allem auch Jesus sagt, ich bin Gott. Und in Johannes 10 geht es in 30 Versen um dieses Thema, dass Jesus der gute Hirte ist. Und ich kann jetzt hier nur einen kurzen Einblick geben. Welche Aspekte werden in diesem Kapitel deutlich, wie Jesus als Hirte auftritt? Erstens, der Hirte ruft. Johannes 10, Vers 3, diesem, also Jesus, dem guten Hirten, öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Nicht der Mensch sucht Gott, sondern umgekehrt. Gott ruft den Menschen. Und das beginnt schon im Garten Eden, als Adam und Eva sündigen und ja eben in Sünde gefallen sind, sich gegen Gott entschieden haben, macht sich Gott sofort am Abend auf die Suche und sagt, Adam, wo bist du? Er sucht den Menschen, er ruft den Menschen. Und so sehen wir das durch die ganze Bibel. Gott ist ein Rufender, ein Suchender, ein Einladender, ein Werbender Gott. Und Gottes Ruf ist persönlich. Habt ihr das bemerkt? Der Ruf ist individuell. Er ruft nicht einfach die ganze Herde, lo, alle jetzt mitkommen, sondern es heißt, er ruft jedes einzelne Schaf. Er kennt jedes Schaf mit Namen und ruft jedes Schaf mit seinem Namen. Und das zeigt diese intime Beziehung, diese Gemeinschaftsebene. Das ist nicht etwas Kühles, etwas Distanziertes. Nein, Gott ruft persönlich. Und wenn Gott Schafe ruft, wenn Gott uns Menschen ruft, dann ruft er uns in die Nachfolge. Das heißt, da ändert sich einiges. Das Leben vorher, nachher wird einen großen Unterschied aufweisen. Und man fragt sich, ja, ist das denn so sicher? Ist das so gut bei dem Hirten? Und wir wissen, es ist der gute Hirte und es gibt keinen besseren Ort als bei diesem Hirten, egal wohin er mich führt. Und das führt uns zum zweiten Punkt, der Hirte führt. Vers 4, wenn er die eigenen Schafe alle rausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Hier sehen wir wieder diesen Aspekt der Intimität. Da ist eine ganz enge Beziehung erkennbar. Es gibt eine innige Gemeinschaft zwischen Hirte und Herde. Jesus geht voran und die Schafe folgen ihm. Jesus ist nicht so ein Cowboy, der von hinten mit einer Peitsche die Schafe nach vorne prügelt oder so, sondern er geht voran und die Schafe folgen ihm. Und wir kennen seine Stimme durch das Wort, da erfahren wir, wie seine Stimme ist und können das unterscheiden von allem anderen. Und deswegen können wir ihm vertrauen, weil wir wissen, er ist gut. Und die Schafe wissen das, dass ein guter Hirte, ihm kann ich folgen, da komme ich in gute Gewässer sozusagen. Und daher gehen sie hinter ihm her. Der Hirte stirbt. Da heißt es in mehreren unterschiedlichen Versen, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Dieser Punkt ist sicherlich der Höhepunkt. Das ist der schönste Punkt, weil hier sind wir beim Kern des Evangeliums. Normalerweise ist es ja eher so, dass die Schafe sterben, aber hier stirbt der Hirte und zwar freiwillig. Das ist nicht etwas Passives, so ja, da wurde er irgendwie umgebracht und er konnte gar nichts dafür und es ist irgendwie passiert, die anderen waren zu stark. Wir lesen von genau dem Gegenteil. Es ist etwas sehr Aktives. Jesus sagt, ich lasse mein Leben, also ich werfe mein Leben weg, könnte man sagen. Ich gebe mein Leben aktiv, freiwillig hin. Er gibt sein Leben, er stirbt, damit die Schafe leben können. Und hier geht es um den stellvertretenden Tod. Jesus gibt sein Leben als Opfer für uns. Und er sagt, danach ist er auch wieder auferstanden, weil er hat die Macht, sich töten zu lassen. Und er hat die Macht, auch wieder aufzustehen vom Tod. Er bleibt nicht tot, er lebt. Also beim Tod hatte Jesus alles unter Kontrolle. Wir dürfen niemals denken, dass er irgendwie besiegt worden wäre, dass es sich um eine Niederlage handeln würde. Nein, es ist eine freiwillige Hingabe, die zum glorreichen Sieg führt. Der Hirte eint. Vers 16, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Die Herde Gottes ist bunt. Die ist sehr bunt. Da wird keiner ausgeschlossen. Die ist universal gültig für alle Menschen. Und Gott hat sehr, sehr unterschiedliche Schafe in seinem Stall, in seiner Herde. Da kommen Schafe aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Aus ganz verschiedenen Ländern. Da sind Männer und Frauen, da sind Reiche und Arme, da sind Gebildete und Ungebildete, da sind Konservative und Moderne. Alle Christen, die an Jesus glauben, sind Schafe Gottes. Die sind Teil der Herde Gottes. Auch wenn sie vielleicht anders aussehen, wenn sie vielleicht hier und da in dritt- oder viertrangigen Fragen anders denken als wir. Wir sind vereint in Christus, in dem großen Erzhirten Jesus. Freunde kann ich mir ja aussuchen. Geschwister kann man sich nicht aussuchen. Diese Weisheit gilt im Familienleben, aber auch in der Gemeinde Jesu. Wir können uns die Geschwister nicht aussuchen, die Schafe, die Gott so in seinem Stall hat. Wir können sie höchstens akzeptieren und in Liebe mit ihnen zusammenleben. Und lass uns dankbar sein für die Vielfalt in Gottes Herde. Und der letzte Punkt, der Hirte bewahrt. Vers 27 bis 28, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Hier tritt der Hirte wieder auf als Beschützer. Er verteidigt die Schafe. Er bietet Schutz vor Angriffen, die von außen kommen. Er gibt Sicherheit. Und Jesus gibt uns das ewige Leben, so sagt er selbst. Und das ist ein göttliches Geschenk. Das haben wir uns nicht verdient, nicht erarbeitet. Und wer bei Jesus bleibt, der wird nicht verloren gehen. Keiner kann uns aus der Hand Jesu reißen. Keiner ist stärker als Gott. Jesus ist stärker als der Teufel, der uns vielleicht rausreißen will. Bei Jesus sind wir sicher. Der Hirte bewahrt. Wir haben ja gesehen, Jesus ist der Hirte und es gibt im Neuen Testament drei Stellen, die sein Hirtenamt ein bisschen näher charakterisieren mit einem Adjektiv oder mit einer näheren Beschreibung. Es ist ganz interessant, da bin ich in der Vorbereitung darauf gestoßen, das war mir auch gar nicht so bewusst. Einmal lesen wir von Jesus eben als guten Hirten, das ist Johannes 10, das haben wir gerade gesehen. In Hebräer 13 wird Jesus als der große Hirte beschrieben und in 1. Petrus 5 haben wir schon gelesen, ist Jesus der Erzhirte, der Oberhirte. Also der Gute, der Große und der höchste Hirte, könnte man sagen. Und ich möchte diese Ausführungen über Jesus und sein Hirtenamt beenden mit einem Gleichnis, das wir vorhin auch schon besungen haben, in diesem schönen Kinderlied, das meine Kinder auch sehr, sehr gerne singen. Manche wünschen sich das auch immer, wenn sie dran sind mit Lied aussuchen zu Hause. Ich sage jetzt nicht wer. Und wir lesen aus Lukas 15 die Verse 4 bis 7. Kontext: Jesus wird beschuldigt, Kontakt mit Sündern zu haben. Der ist doch mit den Heiden, mit den Sündern und Zöllnern. Und daraufhin erklärt Jesus ihnen, warum er das tut. Und er erzählt ihnen drei Gleichnisse, diese verloren gefunden Gleichnisse mit dem Taler, mit dem Geldstück, mit dem Schaf und dann eben der verlorene Sohn. Und wir lesen jetzt die Geschichte von dem verlorenen Schaf. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Wir haben jetzt viel über den Hirten gesprochen und hier sehen wir den Hirten in Aktion. Ihm ist jedes einzelne Schaf wichtig. Da rennt ein Schaf von den 100 weg und ist verloren. Und der Hirte kümmert sich darum. Er hätte ja auch sagen können: Mensch, ich habe ja noch 99. Also so schlimm ist das auch nicht. Bisschen Schwund ist immer. Nein, so denkt der Hirte nicht. Er geht diesem einzelnen Schaf hinterher, das sich verirrt hat. Er macht sich auf die Suche. Also er gibt nicht sofort auf. Also es ist nicht so, dass er einmal kurz um die Ecke schaut: Ah ja, ist nicht da. Ja, dann haben wir halt Pech gehabt. Sondern er ist wirklich aktiv bei der Suche und lässt sich nicht unterkriegen. Und er sucht, bis er es gefunden hat. Und was macht der Hirte, wenn er das Schaf gefunden hat? Wird er schimpfen? Wird er das Schaf bestrafen? Wir lesen nichts davon. Wir lesen davon, der Hirte nimmt das Schaf mit Freuden auf, nimmt es auf seine Arme, trägt es nach Hause. Wir merken, der Hirte freut sich über das Schaf, das er wiedergefunden hat, und macht dem Schaf keine Vorwürfe. Sein Schaf ist wieder da, das geliebte Schaf ist da und das ist ein Grund, dass er sich freuen kann. Und Jesus sagt, nicht nur der Hirte freut sich, sondern der ganze Himmel. Die Engel freuen sich, wenn ein Sünder Buße tut. Soweit ich weiß, ist das die einzige Stelle in der Bibel, wo berichtet wird, dass Freude, dass eine Feier im Himmel ist, wenn eben ein Sünder Buße tut. Wenn ein verlorenes Schaf zurückgefunden hat. Und ich lade dich ein, wenn du jetzt hier sitzt oder wenn du vor dem Livestream zu Hause sitzt auf dem Sofa und Jesus noch gar nicht als deinen persönlichen Hirten kennst, dann möchte ich dich genau dazu einladen. Lass dich finden vom guten Hirten. Er sucht dich erst auf dem Weg, lass dich von ihm finden und lauf nicht länger von ihm weg. Bei ihm kommst du wirklich zur Ruhe. Ich fasse zusammen in 7 Punkten. Gott sieht uns Menschen als Schafe an. So werden wir beschrieben, ob es uns jetzt passt oder nicht. Wir alle sind Schafe. Zweitens, Gott weiß um unsere Orientierungslosigkeit und unsere Verlorenheit. Er kennt unseren Zustand und er weiß, dass nicht besonders rosig ist ohne ihn. Er sieht uns und es ist ihm auch nicht egal. Er weiß um unsere Bedürftigkeit. Vor allem im geistlichen Sinn. Drittens, Gott setzt in der Gemeinde menschliche Hirten zum Wohl der Schafe ein. Also weil Gott um diese Not weiß, hat er unter anderem menschliche Hirten eingesetzt, in der Gemeinde Älteste berufen, die zum Wohle der Gemeinde dienen sollen. Viertens, Gott selbst ist aber der perfekte Hirte. Also die menschlichen Hirten, die bemühen sich hoffentlich nach Kräften, nach bestem Wissen und Gewissen, aber sie sind eben nicht Gott, sie sind keine perfekten Hirten. Gut zu wissen, dass es einen Oberhirten gibt, nämlich Gott, Jesus selbst, er ist der perfekte Hirte, der alle notwendigen Eigenschaften eines Hirten in Perfektion vereint. Fünftens, Gott versorgt, beschützt und leitet als Hirte seine Schafe. Das sind vielleicht so die Kernelemente dieses Bildes. Die Versorgung, der Schutz, die Leitung durch Gott. Das sind so die zentralen Punkte, um die es bei dem Bild der Herde geht. Wir werden in den nächsten Tagen noch andere Bilder hören. Die haben andere Schwerpunkte, die setzen andere Akzente. Aber hier sind vor allem diese Aspekte wichtig. Beziehungsweise der sechste Vers ist nochmal so die Krone, die Kirsche auf der Sahnetorte oder wie sagt man. Nämlich Jesus stirbt als Hirte stellvertretend für alle Schafe. Und da sind wir beim Evangelium. Jesus gibt sein Leben als Hirte stellvertretend, also du musst dann nicht mehr sterben, es ist aus und vorbei für dich, damit du eben leben kannst. Und siebtens, Jesus sucht verlorene Schafe und freut sich über ihre Heimkehr oder über ihre Umkehr nach Hause. Jesus ist unser guter Hirte. Amen.